Eure Partnerin oder euer Partner ist chronisch krank. Und zwar so, dass ihr kaum noch Dinge zusammen machen könnt, die mal spaßig waren. Die Krankheit überschattet so viel von eurer Beziehung. Und einerseits wollt ihr natürlich für diese Person da sein, andererseits, ihr fühlt euch fast schon wie eine Pflegekraft. Und dann kommen euch schon solche Gedanken.
Gedanken, für die ich mich geschämt habe, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht möchte irgendwie und dass sich das irgendwie nicht mehr gut anfühlt.
Facts und Feelings.
Es gibt Gefühle, die begleiten uns ständig und Situationen oder Lebenslagen, die sie bei uns auslösen. Wir wollen hier lernen, wo sie herkommen und wie wir mit ihnen umgehen können. Ich bin Przemek. Wenn Menschen chronisch krank sind, dann nimmt die Krankheit meist einen großen Platz im Leben ein, aber nicht nur in deren Leben, auch Angehörige, also das nahe Umfeld, die kriegen die Belastung natürlich mit und sind Teil davon. MedizinerInnen sagen sogar, dass das die Rollenverteilung in Beziehungen komplett ändern kann. Aber wie können wir damit umgehen? Wann ist Grenzen setzen zu egoistisch und wann nur richtig? Und wie suchen wir uns Hilfe? Das sind Fragen, die hat sich auch Kim gestellt. Er kennt Mina seit über einem Jahr. Kurz darauf sind sie auch zusammengekommen. Beim Kennenlernen, da litt Mina schon an Krampfanfällen und davon wusste Kim auch. Im Verlauf der Beziehung kamen aber noch weitere Symptome und Diagnosen dazu, unter anderem Endometriose und MECFS, also das chronische Fatigue-Syndrom, und auch noch eine Operation, nach der es Mina noch schlechter ging. Und das hat die Beziehung der beiden stark beeinflusst.
Leider ist es dann so gelaufen, dass Mina immer unselbstständiger wurde. Wir merkten irgendwann beim Spazierengehen, dass sie nicht mehr so lange laufen konnte. Irgendwann ging es nur noch mit dem Rollstuhl raus. Zudem wohnte sie damals noch in einer eigenen Wohnung im dritten Stock. Das war dann nicht ganz so einfach, auch überhaupt darunter und wieder hochzukommen. Da merkte man schon recht schnell, dass sie das sehr viel Energie gekostet hat. Und ganz praktisch hat man einfach gemerkt, dass man einfach nicht mehr viel zusammen unternehmen kann im klassischen Sinne. Also sei es jetzt irgendwo hingehen, was essen gehen, ja, einfach am Wochenende was zusammen machen. Da war einfach plötzlich ganz, ganz viel nicht mehr möglich. Und man musste irgendwie schauen, wie man mit dieser Frustration und der Enttäuschung auch darüber irgendwie klarkam.
Wie sah denn euer Beziehungsalltag so aus, wenn du sagst, ihr konntet kaum spazieren, ihr konntet nicht essen gehen, alles, was ihr vielleicht vorher machen konntet?
Naja, also vorher konnten wir auf jeden Fall, wir waren beide irgendwie im Bereich Musik irgendwie unterwegs. Mina hat eine Band gehabt, ich habe verschiedene Projekte gehabt. Wir waren viel draußen, wir waren viel unterwegs und ja, sind gerne rumgefahren. Ja, und dann hat es sich im Endeffekt nur noch auf das Zusammenleben in ihrer Wohnung fokussiert. Also irgendwann ging es auch nicht mehr aus dem Bett raus für sie. Das Einkaufen und Kochen war auch nicht mehr alleine möglich. Und im Endeffekt war dann die gemeinsame Zeit, die man verbracht hat, eben die Zeit in ihrer Wohnung. Oder vielleicht mal ja, mit dem Rollstuhl draußen eine Runde spazieren gehen oder spazieren fahren.
Das heißt, du hast dich vor allem darum gekümmert, dass die Care-Arbeit gemacht ist.
Genau, genau. Also man, ja, ich habe dann im Endeffekt viel zu Hause übernommen, für sie eingekauft und mit ihrer Mutter gemeinsam überlegt, wie es dann weitergehen kann. Aber eine Zeit lang hat Mina dann auch bei mir in der Wohnung gewohnt, was aber zunehmend ein Problem wurde für mich, weil ich eben auch zu Hause als Gesangslehrer arbeite und meine Wohnung eben nicht groß genug ist, dass Mina dann in Ruhe im Schlafzimmer liegen konnte und das nicht für sie auch zu laut war. Und das war tatsächlich ziemlich schwierig. Also es war eine Zeit, wo ich echt nicht wusste, wie geht das weiter. Wir haben immer darüber gesprochen, dass es quasi so eine Art Übergangszeitraum ist jetzt und dass man nach einer Lösung sucht, aber wir wussten beide nicht, wie lange geht das und halten wir das aus und auch hält unsere Beziehung das aus.
Gab es denn auch Momente, wo du bewusst gesagt hast, nee, ich brauche jetzt die Zeit für mich, auch jetzt mal abgesehen vom Gesangsunterricht, und wo du dich wirklich zurückgenommen hast von dieser Beziehung?
Ich glaube, am Anfang war das schwierig. Ich habe mich da sehr verantwortlich gefühlt durch die Narrative, die man so über Beziehungen eben aus der Gesellschaft ja auch in sich drin hat. Aber es war immer wieder, also von vornherein, uns beiden auch wichtig, immer sehr offen zu kommunizieren. Und das war von vornherein, auch als die Krankheit noch kein Thema war, immer schon ein Thema, dass wir in dieser Beziehung offen kommunizieren wollten, ganz egal, was kommt. Und das haben wir dann irgendwann auch gemacht. Das war auch erstmal eine Überwindung, vor allen Dingen auch für mich. Aber da ich auch seit Jahren schon mit Depressionen zu tun habe und seit ein paar Monaten auch in der Therapie bin, ging es da für mich auch immer wieder ums Thema Grenzen setzen und kommunizieren, was für mich wichtig ist. Und dahingehend hatte ich da auch eine gute Unterstützung, auch durch Gespräche mit Freunden und Freundinnen, aber auch durch die Therapie, ja, dass ich da quasi mich dann überwunden habe, auch mal Dinge angesprochen habe, für ich mich quasi auch geschämt habe, auch Gedanken, für die ich mich geschämt habe, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht möchte irgendwie und dass sich das irgendwie nicht mehr gut anfühlt.
Was haben denn deine Freundin oder deine Familie zu dieser Beziehung gesagt?
Sie hatten sehr viel Mitleid irgendwie über, für mich und für Mina. Und je mehr ich mit FreundInnen darüber gesprochen habe, desto mehr kam auch irgendwie die Sorge hoch, dass es mir dabei schlecht gehen könnte, dass ich mich dabei komplett aufgeben könnte. Ich wollte aber nie, dass das meine persönliche Entscheidung beeinflusst, wie diese Beziehung jetzt weitergeht oder nicht oder ob überhaupt.
Jetzt waren wir ja verabredet, um darüber zu sprechen, wie du das in der Beziehung handelst. Und du hast mir gerade vor der Aufzeichnung gesagt, ihr seid nicht mehr zusammen. Wie kam es zu dieser Entscheidung und wie stehst du jetzt dazu?
Ja, das ist erst eine knappe Woche her, dass wir ja einfach ein sehr offenes, ehrliches Gespräch hatten. Also auch mit ihrer Mutter zusammen. Da ging es darum, wie es jetzt weitergeht. Und da ging es auch wieder darum, dass ich quasi sage, hier ist meine Grenze. Das kann ich tun, aber das kann ich auch nicht tun, weil mein Leben auch weitergeht und weil ich einfach sonst mit meinen Jobs, die ich habe als Musiker, gar nicht, und mit meinem Privatleben irgendwie gar nicht mehr weiterkomme. Nach diesem Gespräch haben wir tatsächlich mal 2 Tage gar nicht miteinander gesprochen, also Funkstille gehabt, weil der Ausgang des Gesprächs dann doch ein bisschen hart war, aber im Endeffekt haben wir dann nochmal gesprochen und als wir beide dann wieder auch einen klaren Kopf hatten, hat Mina von sich aus gesagt, dass sie sich Gedanken gemacht hat und dass sie nicht mehr das Gefühl hat, dass da auch einfach romantische Gefühle derzeit bei uns sind. Also wir beiden fühlen uns immer noch sehr verbunden miteinander, wir sind auch immer noch befreundet, wir haben noch Kontakt. Ich habe auch weiterhin das Gefühl, ich möchte für sie da sein als Freund. Aber tatsächlich ist es nicht nur ihr Krankheitsumstand, sage ich mal, der uns jetzt dahin geführt hat, dass wir nicht mehr zusammen sind, sondern wir haben beide quasi unabhängig voneinander in uns reingefühlt und gesagt, das hat sich einfach auch gefühlsmäßig verändert. Es ist natürlich schon so, dass dieser Gedanke im Kopf war, eine Partnerschaft erfordert auch ein ähnliches Geben und Nehmen und das war einfach nicht mehr möglich. Also auch das, was ich mir von einer Partnerin oder einem Partner wünsche, das konnte sie mir einfach nicht mehr geben, weil sie nicht die Kraft dazu hat. Und das ist hart. Aber dahingehend muss ich quasi auch meine eigenen Bedürfnisse mehr in den Fokus stellen. Aber es war definitiv nicht der einzige Grund.
Hattest du je während der Beziehung den Eindruck von dir selbst, du seist zu egoistisch?
Ich glaube, am Anfang dachte ich das schon, dass ich immer, wenn irgendwie Gefühle aufkamen, viel Frustration oder ach, ich will das gerade nicht, dass ich dachte, nee, das kannst du jetzt ja nicht denken, das ist doch nicht richtig. Aber auch im Verlauf der Therapie, wo es auch viel darum ging, wie gesagt, Grenzen zu setzen, ging es auch darum, ja, in mich reinzufühlen und auch dazu zu stehen, was ich will und wo meine Grenzen sind. Da habe ich dann im Endeffekt wieder lernen müssen, dass man eigentlich gar nicht egoistisch genug sein kann.
An dieser Stelle noch ein kurzer Disclaimer. Ich habe Anfang Februar mit Kim gesprochen und da das Gespräch aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann ist das Gespräch und die Trennung vor allem schon etwa einen Monat her. Die Realität, die Kim beschreibt, die fühlt sich für viele von uns vielleicht recht weit weg an. Also ich zumindest denke bei der Pflege von Angehörigen eher so an Eltern oder sogar Großeltern als jetzt an Partnerinnen oder Partner. Aber chronische Krankheiten, die betreffen natürlich auch junge Menschen, das wird nur oft leider vergessen, sagt Gundula Rönsch. Sie forscht zu chronischen Krankheiten, zu ihrer Versorgung und zur Pflege und sie meint, dass Menschen heute schon auch häufiger chronisch krank seien als früher, das liege aber teilweise an einer besseren Diagnostik. Bei MECFS, also der Krankheit, an der Mina erkrankt ist, sei aber tatsächlich ein Anstieg zu verzeichnen durch die Covid-Pandemie. Für FreundInnen oder PartnerInnen ist so eine Situation natürlich eine große Herausforderung. Manche übernehmen dann sofort total viele Sorgetätigkeiten, aber das fällt nicht allen so leicht.
Es gibt aber auch das Gegenteil, dass die Partnerinnen damit überlastet sind, vielleicht noch nie so eng mit schweren chronischen Erkrankungen zu tun hatten, erschrocken sind, vielleicht auch mit der eigenen Endgültigkeit oder mit eigenem körperlichen Verfall, mit der Möglichkeit konfrontiert werden, mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens allgemein und vielleicht auch die Verletzbarkeit des Lebens. Das kann ja auch Angst machen, gerade im jungen Erwachsenenalter, wo scheinbar alles offen ist, die Rush-Hour des Lebens besteht. Was, wenn ich da jemanden sehe, bei dem man vielleicht möglicherweise sogar zugucken kann, wie schlecht es ihm geht, der sichtbar in relativ kurzen Zeiträumen immer weiter körperlich eingeschränkt ist, weil gerade auch bei ME, CFS oder bei Erkrankungen wie Krebs.
Gundula Rönsch sagt aber auch, es hängt natürlich nicht nur vom nahen Umfeld ab und den Betroffenen selbst, wie gut sie die Situation bewältigen.
Also das hängt von vielen ab. Es hängt natürlich auch ab von dem stützenden Umfeld. Es hängt ab von Ärztinnen und Ärzten, die das Problem chronischer Erkrankungen bei jungen Menschen auch wahrnehmen und nicht sagen, ach, du bist noch so jung, du wirst nicht so schwer krank sein. Das hängt natürlich von der Gesellschaft ab, die ein offenes Ohr haben muss. Also wenn Partner, Freunde sagen, ach, stell dich mal nicht so an, auch hier, es bedarf eines stärkeren Bewusstseins in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, in der Politik, dass chronische Erkrankungen auch bei Kindern, bei Jugendlichen und dann logischerweise auch bei jungen Erwachsenen auftreten können und dass sie genauso ernst zu nehmen sind, dass sie auch sehr schwer sein können, so wie es bei alten Menschen immer auch der Fall ist. Das wäre mir vielleicht auch nochmal wichtig, dieses Bewusstsein in der Gesellschaft und natürlich auch in Wissenschaft und Forschung für chronische Erkrankungen auch bei jungen Menschen.
Es liegt jetzt nicht nur an uns, zu ändern, wie junge Menschen mit chronischen Erkrankungen in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Aber an uns liegt schon, Allies, also dieses stützende Umfeld zu sein. Aber wie denn eigentlich konkret? Ich finde, gerade wenn man noch nie Erfahrungen mit solchen Krankheiten hatte, weiß man oft gar nicht, wo ein guter Anfang wäre. Deshalb habe ich Tanja Zimmermann gefragt. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Psycho-Onkologin an der Medizinischen Hochschule Hannover.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich da bin. Das hört sich vielleicht so einfach an, aber da sein, vielleicht auch Dinge mittragen, Dinge mit aushalten, das ist ganz, ganz wichtig. Denn bei chronischen Krankheiten ist es oft so, dass es viele vielleicht Herausforderungen gibt, viele Probleme, viele Belastungen, aber es gibt nicht immer eine Lösung dafür. Und als Angehöriger sollte man auch darauf aufpassen, dass man nicht immer nach Lösungen sucht, sondern dass man für Dinge, die man nicht lösen kann, aber trotzdem mit da ist. Also es gemeinsam zum Beispiel aushält, dass jetzt gerade eine Ungewissheit ist, dass man vielleicht nicht weiß, wie es weitergeht, aber dass man trotzdem einfach so ein, ja, wir sagen auch oft so ein Commitment hat. Ne? Ich bin weiterhin für dich da und halte das gemeinsam mit dir aus.
Ich finde, ich bin für dich da, melde dich, wenn du was brauchst. Das sind, glaube ich, schon Dinge, die man intuitiv irgendwie oder die ich jetzt intuitiv sagen würde. Gleichzeitig habe ich irgendwie den Eindruck, das ist so ein bisschen unkonkret. Was bedeutet das überhaupt konkret für jemanden da sein in der Situation?
Ja, also dieses melde dich, wenn du was brauchst, finde ich auch schwierig, weil da liegt der Ball letztendlich wieder bei der erkrankten Person. Die erkrankte Person muss vielleicht gucken, brauche ich jetzt was, brauche ich nicht, kann ich den anderen gerade vielleicht auch mit was behelligen oder nicht. Manche können das, aber viele auch nicht. Deswegen ist es als Angehöriger viel besser, von sich aus die Initiative zu ergreifen. Also nach Dingen zu fragen, Dinge anzubieten, zu sagen, hast du Lust, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Hast du heute Abend Zeit? Wollen wir einen Spaziergang machen? Soll ich dich da und dahin begleiten? Kann ich dir irgendwas abnehmen im Haushalt, bei, keine Ahnung, der Betreuung der Kinder? Soll ich dich dahin begleiten? Also von sich aus proaktiv tatsächlich auch etwas anbieten, weil diese Aussage, meld dich, wenn du was brauchst, das ist oft, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Floskel, aber es ist oft etwas, was dann doch nicht passiert, weil die Initiative bei der erkrankten Person sein muss. Und das ist manchmal je nach Erkrankung auch ein, oder auch nach Zeitpunkt einfach zu schwer und zu schwierig und zu anstrengend.
Warum ist es denn wichtig, dass ich als Angehöriger auf meine eigene Gesundheit in dieser ganzen Situation achte?
Naja, also wir wissen halt aus vielen Studien auch, dass Angehörige oft genauso psychisch belastet sind von einer Erkrankung wie die Erkrankten selber. Also das weiß man zum Beispiel aus dem Bereich der Krebserkrankung. Da zeigen gerade die Partner oder Partnerinnen eine ähnliche psychische Belastung. Also die haben auch Ängste, die fühlen sich hilflos, haben das Gefühl, keine Kontrolle zu haben. Depressive Symptome können auftauchen. Und von daher ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich auch auf mich als angehörige Person achte, damit ich ja auch genügend Kraft zur Verfügung habe, um die erkrankte Person auch unterstützen zu können. Das ist nicht immer so ganz einfach, weil gerade wenn wir jetzt von Angehörigen sprechen, die jetzt Partner oder Partnerinnen sind, ist es ganz oft so, dass dieser Eindruck entsteht, ich muss erstmal alles für die erkrankte Person tun und danach, wenn es dann ihm oder ihr besser geht, kümmere ich mich um mich. Und das ist aber oft zu kurz gedacht, weil das natürlich gerade chronische Erkrankungen oft einen sehr langen Atem erfordern. Und wenn ich nicht zwischendurch auch mal auf mich achte, dann habe ich vielleicht irgendwann auch gar keine Energie oder Kraft mehr.
Wie setze ich denn gesunde Grenzen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt egoistisch und leiste zu wenig, weil noch mehr ginge ja theoretisch?
Naja, dass ich darauf achte, habe ich auch genügend Pausen. Wie ist es mit dem Schlaf? Wie ist es mit, also auch so den Grundbedürfnissen? Ernähre ich mich ausreichend? Komme ich auch dazu, für mich auch mal durchzuschnaufen? Also ich kann nicht rund um die Uhr für die andere Person da sein. Habe ich auch mal eine Gelegenheit, einen Moment für mich zu haben, einen Spaziergang zu machen oder mich auch mit anderen Personen zu treffen, wo es mal nicht um das Thema Krankheit oder Erkrankung geht. Und da auch kein schlechtes Gewissen oder so zu haben, sondern dass auch diese Momente auch zu nutzen und vielleicht auch zu genießen, um dann wieder Kraft zu haben, sich in der Situation mit der Erkrankung auseinanderzusetzen.
Und wie kann ich das der betroffenen Person irgendwie respektvoll kommunizieren, ohne dass sie sich jetzt irgendwie schuldig fühlt?
Also der Schlüssel ist hier natürlich eine gute Kommunikation. Also es ist oft so, dass auch die erkrankten Personen den Angehörigen sagen, Mensch, mach mal Pause, mach mal was für dich. Also es ist nicht so, dass die immer nur fordern, 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 aber die Angehörigen einfach immer liefern, liefern, liefern. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass man miteinander im Gespräch ist, dass man sich auch austauscht oder dass, wenn ich jetzt als Angehöriger merke, es ist mir gerade zu viel, dass ich dann einfach auch dem anderen sage, oh, ich merke jetzt auch gerade, mir wächst es gerade über den Kopf. Und dann vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, was kann man denn tun? Also auch mit der erkrankten Person ist es ja nicht so, dass man rund um die Uhr nur über die Krankheit spricht. Also auch da gibt es ja Möglichkeiten, vielleicht auch Vereinbarungen zu treffen und zu sagen, du, heute Abend, ne, da machen wir irgendwas anderes und das Thema Krankheit bleibt außen vor. Also nur, dass man miteinander im Gespräch ist und vielleicht trotzdem auch schöne, angenehme Zeit miteinander verbringt. Oder aber auch, dass man im Gespräch ist und einfach auch guckt, jetzt brauche ich auch mal ein bisschen Abstand und eine Pause und das dem anderen auch mitteilt. Und Kommunikation ganz entscheidend, von sich sprechen, von vielleicht den eigenen Gefühlen auch sprechen, sodass die andere Person das auch nachvollziehen kann und verstehen kann.
Kann ich mir denn vorstellen oder sollte das vielleicht auch bedacht werden, eine Beziehung einfach zu beenden, wenn es einfach nicht mehr geht?
Ja, natürlich. Ne? Das ist, ich meine, das ist ja ein Problem, was wir bei Paaren haben, unabhängig vielleicht auch von der Erkrankung, ne? Wo erkenne ich, dass die Partnerschaft zu dysfunktional ist und mir einfach nicht mehr gut tut. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele doch erst relativ spät im Verlauf erkennen. Hier kann es natürlich auch hilfreich sein, sich mit anderen auszutauschen und mit Freunden, Freundinnen vielleicht da auch mal ein Feedback einzuholen und vielleicht mal zu hören, wie sehen die das eigentlich? Weil manchmal passiert es auch so, dass im Rahmen so einer Erkrankung so eine Beziehung auch extrem symbiotisch wird und sich Paare, also wenn wir gerade über Paare sprechen, sich denn auch sehr sozial isolieren, sei es, weil die Krankheit das erfordert, sei es aber auch, weil ja, ne, sich andere vielleicht auch zurückziehen, weil sie unsicher sind, hilflos sind und dann ist man auf einmal ja in so einer Symbiose, die nicht immer gut ist und das erkennt man oft sehr schwer, wenn man sich mittendrin befindet, aber von außen kann man das vielleicht doch ein bisschen besser sehen und da vielleicht auch mal sich Feedback einzuholen, vielleicht auch selber mal ein bisschen Abstand gewinnen, nochmal gucken, was ist hier eigentlich gerade los, tut mir das gut. Und dennoch ist es natürlich total herausfordernd, weil eine Trennung hängt ja auch mit anderen Dingen zusammen. Also sind noch Kinder da, finanzielle Aspekte. Also es trennt sich ja oft nicht so einfach. Das wissen wir ja aus vielen Bereichen.
Für Kim und Mina war die Trennung die richtige Entscheidung. Das sagt Kim. Jetzt möchte er Mina weiter unterstützen, nur eben als Freund, nicht mehr als Partner. So kann er besser das geben, was er gerade geben kann. Ich nehme aus dieser Folge mit, dass unsere Gesellschaft auf jeden Fall noch nicht ganz ready ist, zu akzeptieren, dass chronische Krankheiten viele junge Menschen einfach betreffen. Und dass es damit eine Herausforderung für viele Beziehungen ist, ob jetzt romantisch oder platonisch. Aber Grenzen setzen ist nichts Egoistisches. Es ist notwendig und sollte halt offen kommuniziert werden, denn es darf auch trotzdem noch um euch gehen, auch wenn ihr selbst nicht die Person seid, die chronisch krank ist. Das Team für diese Folge: Friederike Seeger, Clara Neubert, Betty Brecke, Frank Klein und ich, Pschemengzhuk. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.